Okay, wir haben es schon kurz nach halb. Denke ich, fangen wir einfach an. Ja, schön, dass Sie ein paar Leute angefunden haben, trotz Fußball und Fanmeile und der fortgeschrittenen Zeit. Ich möchte ein paar Worte sagen zum Thema LibreOffice Document Foundation. Wir sind ja auch hier am Linux-Tag mit dem Stand vertreten, hinten rechts in der Halle. Und habe mir gedacht, dass ich mal ein kleines Update und einen kleinen Rückblick liefere auf das, was so im letzten Jahr bei uns passiert ist. Die Stiftung gibt es jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Wir sind im Februar 2012 anerkannt worden und habe einfach mal so ein bisschen das Revue passieren lassen und möchte mal erzählen, warum wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Ein paar kurze Worte zu mir. Mein Name ist Florian Effenberger. Ich bin jetzt seit mittlerweile mehr als 10 Jahren in diesem Bereich der freien Software unterwegs. War sehr, sehr lange bei OpenOffice.org aktiv. Bin dann von Anfang an bei LibreOffice und der Document Foundation dabei gewesen. Bin Mitglied im Vorstand und Gründungsmitglied und mache da neben sehr viel organisatorischen und administrativen Geschichten Marketing und Infrastruktur. Und bin auch noch etwas aktiv im Freies Office Deutschland e.V. Das ist der Verein, der letzten Endes die Document Foundation dann gegründet, nämlich gestiftet hat. Vielleicht ein paar Begriffe zu Anfangs. Man hat so LibreOffice Document Foundation, da gibt es eine Stiftung, da gibt es ein Projekt, eine Community. Ich möchte das ein bisschen aufdröseln. Wir haben, glaube ich, ein leichtes Echo, kann das sein? Nicht? Okay. Mal kurz erklären, was das eigentlich ist. Wir haben diese Begriffe, zum einen LibreOffice, das steht für zwei Dinge. LibreOffice ist zum einen die Software, das heißt das Office-Paket, viele Sprachen, viele Plattformen, viele Anwender weltweit, das wir anbieten. Da möchte ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich denke, jeder ist schon mal mit LibreOffice selber in Berührung gekommen. LibreOffice steht aber gleichzeitig auch für das Projekt, das heißt für die Leute, die LibreOffice entwickeln, die LibreOffice vermarkten, die eine Qualitätssicherung machen, die ein Marketing machen, die die Infrastruktur bereitstellen, die hier so einen Messestand organisieren. Dafür steht LibreOffice auch. Diese Community, Projektgemeinschaft, das sind alles Synonyme, die unterteilt sich intern nochmal in verschiedene Arbeitsbereiche oder Unterprojekte. Es gibt zum Beispiel das deutschsprachige Projekt, das jetzt auch hier am Linux-Tag vertreten ist, das einfach im deutschsprachigen Raum LibreOffice vertritt, das die deutschsprachigen Veranstaltungen besucht, die deutschsprachigen Mailinglisten begleitet. Und es gibt andere Bereiche, die sind global. Es gibt ein globales Marketing, es gibt die Infrastruktur ist wieder global. Qualitätssicherung zum Teil auch. Entwicklung ist ein sehr zentrales Thema, das global läuft. Da ist dann die Arbeitssprache Englisch und erstreckt sich aber letzten Endes weltweit. Neben dieser rechtlich eigentlich nicht normierten oder fassbaren Gruppe LibreOffice, ist ein Projekt, ist eine Ansammlung von Leuten, die eben gemeinsam Interessen nachgehen, gibt es eine Stiftung, die Document Foundation, kurz TDF, die sozusagen das Legal Backing im Hintergrund abwickelt, die, die Entität des Ganzen ist, die also dem Ganzen einen rechtlichen Rahmen gibt. Das ist eben diese Einrichtung, die wir im Februar 2012 anerkannt bekommen haben, die wir gegründet haben. Wir sind gemeinnützig, wir sind eine Stiftung, haben den Sitz hier auch in Berlin, aber wir weisen so ein paar Besonderheiten zu einer klassischen Stiftung auf. Wer zum Beispiel an die Stiftungsadresse fährt, der wird da von uns eigentlich gar keinen vorfinden. Das ist nämlich das Büro unseres Stiftungsanwaltes. Wir haben selber in Berlin gar niemanden sitzen. Wir sind wirklich über alle Welt verteilt. Berlin hat sich aus verschiedenen Gründen angeboten. Eben mit der Satzung, die wir ins Leben rufen wollten, mit der wir arbeiten wollten, hat Berlin als Land entsprechend zugesagt, dass wir die so auf den Weg bringen können, und daher ist der Stiftungssitz in Berlin. Es fällt auf, dass wir das Ganze nicht LibreOffice Foundation genannt haben. Das war Absicht. Wir wollten ganz bewusst keinen Produktnamen da enthalten haben, denn es heißt immer so schön, Stiftungen sind eigentlich für die Ewigkeit. Das heißt, sie bestehen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Wer weiß, was sich mal tut, ob das Produkt irgendwann mal wieder anders heißt, ob andere Software dazukommt. Deswegen hier mal ganz kurz aus der Satzung den Stiftungszweck zitiert, nämlich: Ziel der Stiftung ist die Förderung und Entwicklung von Office-Software zur freien Nutzung durch jedermann. Das heißt, nicht nur explizit LibreOffice, wir könnten theoretisch ein Mail-Client, eine Grafiksoftware, alles, was eben mit diesem Bereich Office zu tun hat, im Rahmen der Stiftung unterstützen. Das ist bewusst so offen gewählt worden und daher auch kein Produktname in der Stiftung. Wer ein bisschen das Stiftungswesen kennt, weiß, dass es dort sogenannte Kuratoren gibt. Ich komme gleich noch dazu, was das bei uns heißt. Vorweg einfach noch die Information. Wir haben hier die Community, wir haben das Projekt LibreOffice und wir haben die Stiftung. Es ist nicht immer so, dass alle, die im Projekt aktiv sind, gleichzeitig auch sozusagen rechtswirksam oder formell Kurator der Stiftung sind. Da kann es also durchaus Unterschiede geben. Warum das so ist, komme ich gleich noch dazu. Die Idee hinter der Stiftung möchte ich nochmal ganz kurz erläutern, warum wir das gemacht haben, wofür wir stehen insbesondere. Wir haben so ein paar Philosophien, ein paar Ideen, die wir vorantreiben möchten. Das ist natürlich primär die Weiterentwicklung des Produkts, das heißt von LibreOffice, von der Software, aber auch gleichzeitig die Weiterentwicklung der Community. Deswegen sind wir auf solchen Veranstaltungen, präsentieren nicht nur, was die Software kann. Gerade hier am Linux-Tag ist das natürlich ein sehr dankbares Publikum, weil nahezu jeder LibreOffice kennt und man vielleicht einzelne Anwenderanfragen beantwortet, aber nicht mehr erzählen muss, was die Software eigentlich konkret macht, was es für ein Produkt ist. Sondern wir bewerben auch das, was wir als Gemeinschaft machen. Wir suchen neue Mitstreiter, neue Unterstützer dafür. Das möchten wir als Stiftung eben beides tun. Sowohl die Software, die wir herausgeben, fördern und bewerben, als auch die Community, die dahinter steht. Das machen wir durch Marketingaktionen, Messeauftritt, Flyer, diverse Dinge. Natürlich Softwareentwicklung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir Entwickler haben, die diese Software weiterentwickeln. Und natürlich die Unterstützung von Aktiven. Vorhin kam zum Beispiel die Anfrage, wenn wir demnächst ein Hackfest wieder veranstalten, gibt es da Reisekosten. Das sind klassischerweise so Dinge, die eine Stiftung ganz gut stemmen kann, um eben Aktiven die Teilnahme hier zu ermöglichen. Die Idee hinter der TDF war es, die Werte und Ideale, die wir so als Gemeinschaft entwickelt haben, auch juristisch zu verankern. Ich möchte jetzt nicht allzu weit in die Projektgeschichte abdriften, aber es war, oder viele der Aktiven kamen schon zu OpenOffice.org, Zeiten zusammen, kannten sich, hatten also eine gewisse Arbeitsmentalität, hatten gewisse Wertvorstellungen und haben einfach eine Art und Weise gefunden, wie sie sehr gut zusammenarbeiten können. Wir haben ja dann am Schluss leider gesehen, was diese ganzen Papiere und Versprechungen wert waren, die da teilweise in sehr komplizierten Regelwerken erzählt worden sind, nämlich nichts. Und wir wollten das eben anders machen und das Ganze sicher und sauber verankern. Das machen wir durch unsere Satzung, die insbesondere zwei Dinge ganz, ganz stark hervorhebt. Das ist eine Offenheit und Transparenz in allem, was wir tun. Komme ich nachher auch noch dazu, was das so ganz konkret bedeutet. Wichtig war uns auch das wieder etwas historisch bedingt, die Unabhängigkeit von einem einzelnen Sponsor. Da ist jetzt wichtig zu verstehen, das heißt nicht, dass wir komplett unabhängig von Firmen sein wollen. Das wäre, glaube ich, vermessen. Wir haben viele Entwickler, die für Firmen arbeiten. Wir kriegen natürlich auch Spenden und Unterstützung durch Firmen. Aber wir möchten nicht von einer einzelnen Firma abhängig sein und da auf Gedeih und Verderb dieser einzelnen Firma ausgeliefert sein. Das tun wir dadurch, dass wir A, sehr viele Beitragende finden. Das heißt, viele Firmen und natürlich auch Privatleute, die uns unterstützen. Und dank Regeln, die wir in der Satzung verankert haben, die das sehr klar hervorheben, was denn die Einflussmöglichkeiten sind und wie das Ganze begrenzt ist. Wichtig für uns auch, wir sind zwar eine Stiftung und sind gemeinnützig, wollen aber, weil das letzten Endes etwas ist, wovon alle profitieren können, den Markt rund um diese Free-Office-Software stärken. Das heißt, den Markt der Dienstleister, der Bereich Zertifizierung wird auch in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen, um hier eben eine Motivation, einen Anreiz zu finden, gerade auch für Firmen in dem Bereich zu investieren, in dem Bereich was zu tun. Weil letzten Endes, je mehr Leute sich damit befassen, umso mehr profitieren wir alle davon. Ganz wichtig auch für uns das Senken der Einstiegshürden, dass wir natürlich durch eine sehr offene Gemeinschaft tun, aber auch dadurch, dass wir sehr viel Wissen öffentlich zugänglich haben, wesentlich mehr als das früher der Fall war, ist auch so ein Ausfluss dieser Transparenzregel, die wir uns da selber auferlegt haben. Und wir arbeiten natürlich nicht im stillen Kämmerlein, sind selber auch bei vielen anderen Organisationen aktiv. OASIS ein Beispiel, diejenigen, die eben hier das ODF-Format, unser natives Dokumentformat fortentwickeln, da sind wir Mitglied, in vielen anderen auch. paar Worte zur Stiftung selber. Die Frage kommt so häufig, warum habt ihr gerade eine Stiftung gemacht? Verein, GmbH, eine Foundation nach US-Recht. Ich habe es schon angedeutet, wir wollten etwas, das dauerhaft und stabil ist. Und da ist eine Stiftung unter den Rechtsformen, die wir uns angeguckt haben, eigentlich das Beste. Denn die Stiftung durchläuft einen sehr aufwendigen Prüfungsprozess, in dem auch sichergestellt wird, dass die Satzung nicht zu einer Handlungsunfähigkeit wird, beispielsweise durch Wegfall von Vorständen. Ganz wichtig war für uns, dass der Stiftungszweck nicht geändert werden kann. Auch deswegen, das ist einer der Gründe, warum wir keinen Verein wollten. Zumindest dann, wenn ich ein gemeinnütziger Verein bin, dann muss ich im Prinzip neue Mitglieder aufnehmen, wenn sie ihren Beitrag bezahlen, ihren Geldbeitrag. Und diese Mitglieder können mit einer entsprechenden in der Satzung verankerten Mehrheit diese Satzung ändern. Das hieße im schlimmsten Fall, dass aus einem gemeinnützigen Verein, der freie Software fördert, ein kommerzieller Verein werden könnte, der freie Software oder der proprietäre Software fördert. Das wäre theoretisch denkbar und das wollten wir vermeiden. Bei der Stiftung ist es so, dieser Kernsatzungszweck, der kann nicht geändert werden. Wir arbeiten primär neben diesem Legal Backing, wie es so schön heißt, sind wir Treuhänder für Marken und Domains. Das ist ja so eines der Rechtsgüter, die man auch als Open-Source-Projekt ganz gern verteidigt. Wir nehmen Spenden an, verwalten Gelder, zum Beispiel um Reisekosten entsprechend zu erstatten, treten aber selbst nicht als Dienstleister am Markt auf. Das heißt, bei der Stiftung kann man keine Schulung erwerben, bei der Stiftung kann ich keine Migration erwerben. Wir unterstützen Leute, die so etwas tun, aber selber sind wir da kein Teilnehmer am Markt. Und hier nochmal in Rot, weil ich es wichtig finde, wir garantieren rechtlich, garantieren wir bestimmte Rechte an das Projekt, an die Mitwirkenden. Das ist nicht nur irgendwie ein Papier, bei dem man hofft, dass es ernst genommen wird. Die sind im Extremfall auch einklagbar. Ich hoffe, man kann es hinten noch einigermaßen lesen. Ich habe mal versucht, in aller Kürze aufzuzeigen, wie wir so organisiert sind. Und auch da, derjenige, der ein bisschen Bezug zum Stiftungswesen hat, wird da etwas finden, was es sonst nicht gibt. Erstmal an mit dem, was es auch in anderen Stiftungen gibt. Es gibt einen Vorstand, der so für das Tagesgeschäft zuständig ist, die Stiftung strategisch und operativ führt. Der Vorstand ist bei uns relativ groß. Das liegt daran, dass wir weltweit aktiv sind und natürlich jedes Projekt, jedes Land eigentlich seinen Vertreter darin haben möchte. Wir haben 7 Vollmitglieder und haben 3 sogenannte Ersatzmitglieder, die entweder bei der Verhinderung eines Vorstands einspringen und dann für diesen stimmen können oder aber auch, wenn ein Vorstand zurücktreten würde, diesem automatisch nachrücken. Im Endeffekt sind wir 10 Leute, ein recht großer Vorstand, aber dem geschuldet, dass wir eben weltweit aktiv sind und da auch entsprechend die, ja, das Know-how und die Erfahrung aus den Ländern einbringen wollen. Aktuell, ich habe es hier mal hingeschrieben, Deutschland, Brasilien, Irland, viele andere Länder, wir sind wirklich international besetzt. Der Kollege, der am weitesten weg sitzt, ist, glaube ich, aus Rio de Janeiro. Wir haben dann, und das ist jetzt die große Besonderheit bei uns, ein sogenanntes Mitgliederkuratorium. Da stecken 2 Begriffe drin. Rechtlich gesehen kennt eine Stiftung eigentlich keine Mitglieder. Die kennt ein Verein. Den wollten wir aber nicht. Eine Stiftung kennt Kuratoren. Was wir erreichen wollten, ist, dass diejenigen, die sich aktiv einbringen, die wirklich einen Beitrag leisten, und ganz wichtig, kein Geldbeitrag, sondern wirklich eine Arbeitsleistung, die sich im Marketing, in der Lokalisierung, in der Dokumentation, in der Entwicklung einbringen, dass die ein Mitspracherecht bekommen. Und dazu ist dieses Mitgliederkuratorium gedacht. Das sind aktuell, auch das ein großer Unterschied zu klassischen Stiftungen, 157 Leute. Im Normalfall habe ich da vielleicht 15 Leute. Und wir können dieses Mitgliederkuratorium quartalsweise neu besetzen. Die Idee ist, wenn ich mich einbringe, wenn ich etwas zu LibreOffice beitrage, und dabei ist es egal, ob ich das als Angestellter mache, an Entwickler einer Firma, der dann eben Code zu LibreOffice beiträgt, oder ob ich das als ehrenamtlicher Mitwirkender mache, wenn ich das seit einem Vierteljahr mache und gedenke, das noch ein halbes Jahr zu tun, dann kann ich einen Antrag stellen, in dieses Mitgliederkuratorium aufgenommen zu werden. Der wird dann, wenn die Voraussetzungen vorliegen, wird der positiv beschieden. Bin dann ein Jahr Mitglied und muss dann die Mitgliedschaft entsprechend verlängern. Und somit erreichen wir, dass diejenigen, die sich wirklich bemühen und verdient machen um dieses Produkt, dass diejenigen dann auch Einfluss haben. Denn das Mitgliederkuratorium darf den Vorstand aktiv wie passiv wählen, das heißt, darf auch in den Vorstand gewählt werden. Nun gibt es noch ein weiteres Organ der Stiftung, das Mitgliederkomitee, denn irgendjemand muss ja entscheiden, wer kommt denn eigentlich in das Mitgliederkuratorium. Würde es der Vorstand tun, bestünde die Gefahr, dass der die ihm unliebsamen Personen einfach nicht als Mitglied aufnimmt, deswegen kann nicht anders gewählt werden. Deswegen gibt es ein Mitgliederkomitee, das seinerseits vom Mitgliederkuratorium gewählt wird und dessen Aufgabe ist es, die eingehenden Bewerbungen zu sichten, zu sehen, hat derjenige wirklich etwas beigetragen und dann eben den Status als Kurator zu verleihen. Auch hier eine Amtszeit von 2 Jahren, sind aktuell 5 Vollmitglieder und auch hier wieder 3 Stellvertreter. Es gibt noch so eine Klausel, dass maximal 10% der Gesamtmitglieder Mitglied in diesem Komitee sein dürfen. Ansonsten ist die Größe so anpassbar, wie das gerade für sinnvoll erscheint. Die Folie müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Die Fülle soll einfach zeigen, wie viele Möglichkeiten es gibt, und es gibt bestimmt noch ein Dutzend weiterer, sich zu beteiligen. All diese Tätigkeiten, also das Einbringen in diesen Bereichen, würde theoretisch qualifizieren, als Mitglied aufgenommen zu werden. Das ist eine ganz große Bandbreite. Entwickler, ProBox oder LibreOffice-Box vielmehr, die Organisation von Veranstaltungen, Marketingmaterialien, eine bunte Mischung aus verschiedensten Tätigkeitsbereichen, die qualifizieren kann, als Mitglied aufgenommen zu werden. Und eben auch hier nochmal ganz wichtig, eine Geldspende qualifiziert nicht. Man kann sich also nicht einkaufen. Jetzt ist die Frage, wie ist das mit den Unternehmen? Ich habe das vorhin schon angedeutet, wir sind unabhängig von einem einzelnen Sponsor oder Unternehmen, aber arbeiten sehr eng mit Unternehmen zusammen. Zu diesem Zweck gibt es bei uns einen sogenannten Beirat. Das ist kein Aufsichtsrat, sondern ein Beirat, der den Vorstand unterstützt und berät, aber kein Vetorecht hat, kein Wahlrecht hat. Das heißt, der Beirat kann gute Tipps geben, kann darauf aufmerksam machen, wie er denkt, dass etwas gehandelt werden sollte, aber er kann eben keinen formalen Widerspruch einlegen. In diesem Beirat sitzen entweder Organisationen, die ihr Geld mit LibreOffice verdienen, die da selber als Dienstleister am Markt auftreten, oder aber Organisationen, die vielleicht auch gleichzeitig im Bereich der freien Software schon sehr lange unterwegs sind und insofern auch eine große Erfahrung aufweisen können. Hier ein paar Namen mal genannt, es sind einige größere dabei, die denke ich, jeder kennt, die bei uns im Beirat sind, der die Stiftung unterstützt, der den Vorstand berät, mit dem wir auch regelmäßig im Austausch stehen. Wir haben für dieses Jahr 6 neue Mitglieder, die sozusagen in der Queue sind, die wir auch sehr bald ankündigen werden. Und auch das zeigt so ein bisschen, dass wir eben eine breite Unterstützung von Seiten der Unternehmen haben. Auch die Leute, die dort das Unternehmen vertreten, sich wirklich die Zeit nehmen, regelmäßig mit uns in Kontakt zu treten, die aktuellen Entwicklungen zu kommentieren und so ein paar Informationen mit an die Hand zu geben. Ich habe schon die ein oder andere Besonderheit genannt, die Stiftung ausmacht, allen voran das Mitgliederkuratorium mit seiner Größe und der doch sehr häufigen Neubesetzung oder Änderung der Besetzung. Ich habe noch ein paar andere Punkte herausgegriffen, die wir eingeführt haben, möchte auch immer ein paar Worte dazu sagen, wie sich das in der Praxis bewährt hat. Zum einen, genau hier steht es, Mitgliederkuratorium mit eben sehr vielen Personen, das neu besetzt wird. Ganz wichtig war uns von Anfang an eben dieses Meritokratieprinzip, dass wir keine Abstimmungen zu wesentlichen Themen machen, wo sich einfach jeder einbringen kann, sodass das klassische Beispiel ist der Konferenzort. Da hatten wir früher das Problem, die Leute haben gewählt, wollten aber eigentlich gar nicht kommen. Letzten Endes war die Konferenz dann vielleicht mal an einem Ort, den von denjenigen, die wirklich vorhatten zu kommen, die wenigsten gewählt haben. So gibt es eben gerade, was so die Stiftungsführung betrifft und natürlich auch die Wahl von Vorständen und anderen Funktionsträgern, gibt es bei uns die Regel, wer sich einbringt, der darf mitentscheiden. Die Kriterien hatte ich gerade schon genannt. Ich muss schon seit einem Vierteljahr etwas getan haben, muss mich da eingebracht haben, kann dann den Antrag auf Aufnahme stellen und habe dann entsprechend auch die Rechte, sowohl in eine Funktion gewählt zu werden, als auch selber zu wählen und natürlich auch bei bestimmten Abstimmungen dann meine Stimme abzugeben. Zu dem Thema Unterstützung, Abhängigkeit von Unternehmen gibt es bei uns eine Ein-Drittel-Regel, die besagt, dass in allen wesentlichen Organen der Stiftung die Vertreter einer Firma immer maximal ein Drittel ausmachen dürfen. Das heißt, dass ich nicht mehr Vertreter oder Mitarbeiter einer Firma zum Beispiel im Vorstand haben darf, im Mitgliederkomitee haben darf, als ein Drittel. Damit wollen wir eben ausschließen, dass hier der Einfluss eines einzelnen Unternehmens zu stark wird. Auch das ist wieder so ein bisschen auch historisch bedingt bei uns. Die Geschichte kennt ja wahrscheinlich der ein oder andere. Ganz wichtig für uns, und das ist etwas, das in der Praxis auch durchaus Arbeit macht, sich aber bewährt hat, ist Offenheit und Transparenz. Bei uns im Vergleich zu anderen Stiftungen sicherlich sehr ungewöhnlich sind sämtliche Vorstandssitzungen öffentlich. Die finden zweiwöchig statt per Telefonkonferenz, in die sich jeder einwählen kann. Es gibt ein öffentliches Archiv, es gibt einen Audiomitschnitt, finden auf Englisch statt, damit wir eine möglichst breite Zielgruppe erreichen. Das macht durchaus viel Arbeit, wenn da immer jemand ist, der ein Protokoll schreiben muss, der das Ganze hochladen muss, der das Ganze kommunizieren muss. Hat sich aber für uns bewährt, weil wir so einfach eine Transparenz gewährleisten, die uns ebenso wichtig ist. Gleiches gilt für die Entscheidungen von Organen, die wir öffentlich machen. Auch die Frage, wer ist als Mitglied aufgenommen worden, wird hier öffentlich kommuniziert, wessen Mitgliedschaft ist abgelaufen. Wir differenzieren so ein bisschen, was wir nicht kommunizieren nach außen, ist zum Beispiel, wessen Mitgliedschaftsantrag wurde abgelehnt. Das machen wir deswegen, weil wir da niemanden bloßstellen möchten, der sich vielleicht beworben hat, nicht aufgenommen worden ist, um dann öffentlich zu sagen, der wurde nicht aufgenommen. Wenn derjenige das möchte, tun wir das natürlich gerne, aber wir tun es nicht automatisch, hier eben im Interesse derjenigen, die da entsprechend die Aufnahme nicht bestanden haben, aber das, um das kurz einzuwerfen, ist wirklich die geringste Zahl. Das sind also in der Regel Leute, die dann einfach vergessen haben, die Nachweise zu liefern, und die nehmen wir dann eben zum nächsten Zeitpunkt auf. Gleiches gilt fürs Budget, das haben wir öffentlich erstellt, da konnte jeder mitwirken, konnte jeder kommentieren. Das veröffentlichen wir regelmäßig mit den Posten, die wir vorgesehen haben, mit den Posten, die wir gedenken auszugeben, ist gemeinsam erstellt, ist öffentlich. Gleiches gilt für den Jahresbericht, den wir jetzt neulich vorgelegt haben. Der ist auf Deutsch schon verfügbar und wird derzeit in verschiedene Sprachen übersetzt, um dann auch dort veröffentlicht zu werden. Gleiches gilt auch für die Mailingliste des Vorstands, die ist öffentlich. Das heißt, so alle Diskussionen, die wir führen. Man muss das ein bisschen einschränken. Man hat natürlich immer wieder mal Themen, die haben so ein gewisses Geheimhaltungsbedürfnis. Da gibt es bei uns auch in der Satzung festgehalten die Regel, dass die dann öffentlich zu machen sind, wenn es kein Geheimhaltungsbedürfnis mehr gibt. Beispiel ist jetzt die Entscheidung über den Aufsichtsrat. Da sind natürlich Unternehmen dabei, die möchten da auch entsprechend das Ganze bewerben. Wenn wir das jetzt vorher kommunizieren würden, würde der Effekt verpuffen, würde auch vielleicht das Gespräch schon mit den Firmen, ob sie Mitglied im Beirat werden wollen, würde vielleicht, wenn das vorher öffentlich wird, die Entscheidung beeinflussen können. Deswegen tun wir das nicht und veröffentlichen es eben dann zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ganz kurz noch, was wir so geschafft haben in der Zeit. Ich versuche, den verspäteten Anfang ein bisschen aufzuholen. Ich springe jetzt mal kurz über diese Folien. Die meisten kennen es, was wir hervorgebracht haben. LibreOffice gibt es eben auf dem Desktop, gibt es als Version auf dem USB-Stick, gibt es zum Beispiel auch am Stand vorne als Version auf DVD zum Mitnehmen. Wir sind gerade dabei, eine Version sowohl für Smartphones und Tablets herauszubringen, als auch die Version von LibreOffice, die im Browser läuft. Stichwort Private Cloud ist ja so ein geflügeltes Wort, das hier häufig vorkommt. Das heißt, ich kann das auf meinen Servern installieren. Ganz neu, der Kollege hatte vorhin einen Vortrag gehalten, die Impress Remote, bei der ich meine Vorträge am Handy steuern kann. Ich habe es jetzt nicht gezeigt, weil ich aufgrund der Verspätung nicht noch anfangen wollte, WLAN hier einzurichten. Aber da sehe ich eben eine kleine Vorschau der Folien und kann dann direkt durchseppen sozusagen und die gewünschte Folie anklicken. Das ist ganz neu. Dann gibt es eine große Zahl von Erweiterungen und Vorlagen, die auch bei uns bereitgestellt wird. Und wenn wir das mal zusammenfassen, was wir so jetzt in diesem Jahr, eineinhalb Jahre Stiftung erreicht haben, ganz, ganz viele neue Entwickler. Wer die Vorträge von vor drei Jahren gesehen hat, da waren immer Folien dabei. Wir haben irgendwie viele Mitwirkende, keine freien Entwickler. Das hat sich so ein bisschen geändert. Wir haben eine ganz große Zahl neuer Entwickler gewonnen. Ganz viele Anwender weltweit, die jetzt auf LibreOffice setzen. Ich habe einfach mal ein paar Namen exemplarisch an die Wand geworfen aus dem öffentlichen Sektor, von Städten, Gemeinden, Kommunen, Regionen, die auf LibreOffice jetzt setzen. Hierzulande wahrscheinlich das prominenteste Beispiel die Stadt München, die hier gerade dabei ist und im letzten Herbst das verkündet hat, dass künftig LibreOffice auf den 15.000 Arbeitsplätzen laufen wird. Was wir auch sehen, ist von anderen Open-Source-Projekten, die ein sehr großes Interesse an diesem Modell haben, der Stiftung mit den Regeln, wie wir sie uns gegeben haben. Auch auf dem Stiftungssektor kommen natürlich viele interessante Fragen aufgrund dieses etwas ungewöhnlichen Konzeptes, dieses Mitgliederkuratoriums. Und letzten Endes ist, denke ich, viel dessen, was wir so an Erfolg sehen, dieser ja, Transparenz, dieser Offenheit geschuldet, dieser Gemeinschaft, die wir da aufgebaut haben. Und ja, zusammengefasst, es ist natürlich viel Arbeit, gerade viel formale Arbeit. Es gibt bei uns im Wiki zum Beispiel eine Seite, auf der sind sämtliche Vorstandslistungen direkt aufgelistet, ohne das ganze Protokoll dazu, einfach nur die Entscheidungen. Es macht natürlich Arbeit, sowas zu pflegen, wird aber sehr dankend angenommen, weil man sich da sehr guten Überblick verschaffen kann, was passiert. Und für uns hat sich das Modell, denke ich, gelohnt. Es war ein sehr großer Aufwand, das zu gründen, ist auch ein sehr großer Aufwand, das Ganze am Laufen zu halten. Aber rückblickend, jetzt nach etwas mehr als einem Jahr, hat sich's für uns, denke ich, gelohnt. Ja, zum Abschluss noch eine ganz kleine Werbefolie. Diejenigen, die jetzt Interesse haben, so ein bisschen mehr zu erfahren, in der Kürze der Zeit muss man das Thema immer ein bisschen komprimiert anbringen. Wer da also Interesse hat, etwas mehr zu erfahren, wir machen viele Veranstaltungen, nehmen selber an vielen Veranstaltungen teil, sind auch noch vorne an unserem Stand in der Halle anzutreffen. Und wer eben Interesse hat, einfach mal mitzukommen, wir sind sehr offen, das sind also keine geschlossenen Veranstaltungen. Wir sprechen da auch ganz gezielt Neulinge und Interessenten an, sich hier einzubringen und einfach mal exemplarisch einen Auszug vor allem der Veranstaltungen, die im deutschsprachigen Raum stattfinden. Ja, dann habe ich immerhin 2 Minuten wieder aufgeholt. Würde vielleicht, wenn noch Interesse besteht, 1-2 Fragen machen, ansonsten auch gerne einfach nach dem Vortrag mit zu uns an den Stand kommen. Da können wir uns dann gerne noch ein bisschen länger unterhalten, damit ich dem Nachfolger, ich sehe ihn hier gerade schon ankommen, nicht die Zeit zu sehr klaue. Hier noch ein paar Kontaktdaten. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich in der Kürze der Zeit und ich konnte so ein bisschen Überblick geben, was wir da ins Leben gerufen haben und warum. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, übergebe dann das Wort direkt an den Stefan, der... Hi, grüß dich.
So viel Zeit muss sein.
Das muss so sein. Wir sind privat unterwegs. Ja, vielen Dank. Noch einen schönen Rest-Linux-Tag. Wer hingeht oder sich das anguckt, viel Spaß beim Fußballspiel. Und ich weiß gar nicht mehr, was du jetzt redest, sonst würde ich dich glatt noch anmoderieren, aber du machst das bestimmt gleich selber. In diesem Sinne, vielen Dank und viel Spaß noch.